Lieber Jesus Christus, auch an diesem Abend wollen wir dich ganz herzlich loben und dir die Ehre geben darüber, dass wir unendlich viel Grund haben, zu danken, dir zu singen, dich zu ehren, uns zu freuen an dir. Dass wir das immer wieder erfahren dürfen, wie du Menschen erreichst, wie du Menschen auf deinen ganz eigenen Wegen begegnest und sie dann zu dir hinziehst, zum Vater ziehst und ein völlig neues Leben beginnt. Wir haben das im eigenen Leben erfahren und wünschen das für so viele Menschen, die um uns sind, die mit uns leben, manche, die noch so weit entfernt sind von dir. Und wir bitten dich, dass du uns ein gutes Wort gibst, dass wir dich bezeugen, dich bekennen und Menschen auch in dieser Zeit zu dir finden und ganz neu beginnen mit dir. Wir danken dir jetzt für diesen Abend, der vor uns liegt, und bitten dich, dass du uns segnest durch das Zeugnis, durch dein Wort, durch das, was wir miteinander hören dürfen. Hab herzlichen Dank, dass du mitten unter uns bist. Dich wollen wir ehren und deinen Namen groß machen. Amen.
Ich darf Ihnen wieder ein paar Lieder besonders ans Herz legen. Viele Lieder passen ja zu jedem Thema eigentlich. Aber heute zum Leiden habe ich ganz besonders das Lied von Paul Gerhardt, Gib dich zufrieden und sei stille. Von Paul Gerhardt wissen wir ja viel aus seinem Leben. Er hat sehr viel Schweres mitgemacht, musste 4 seiner 5 Kinder begraben und dazu noch seine geliebte Frau, die er so nötig brauchte. Er hat seine Anstellung verloren, weil er sich nicht fügen konnte, weil er sagte, die Kirche kann nicht vom Staat regiert werden, die Gemeinde muss souverän sich nach Gottes Wort alleine richten können, und hat seine Stelle verloren. Und in dieser Zeit starb auch seine geliebte Frau, die er so nötig brauchte. Und er blieb mit einem kleinen Kind alleine. Er hat sehr viel, sein Gut, das er ererbt hatte, ist abgebrannt. Er hat im Grund alles verloren und hat sich doch so fest an seinen Herrn und Heiland gehalten. Und deshalb dieses Lied, gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. In ihm ruht aller Freudenfülle. Ohne ihn mühst du dich vergebens. Er ist dein Quell und deine Sonne. Scheint täglich hell zu deiner Wonne. Gib dich zufrieden. Er ist voll Lichtes, Trosts und Gnaden, ungefärbten treuen Herzens. Wo er steht, tut dir keinen Schaden, auch die Pein des größten Schmerzens. Kreuz, Angst und Not kann er bald wenden. Ja, auch den Tod hat er in Händen. Gib dich zufrieden. Wie dir's und andern oft ergehe, ist ihm wahrlich nicht verborgen. Er sieht und kennet aus der Höhe der betrübten Herzen Sorgen. Er zählt den Lauf der heißen Tränen und fasst zuhauf all unser Sehnen. Gib dich zufrieden. Das war ihm sogar, keine Träne ist dem Herrn verborgen, die wir weinen. Wenn gar kein einziger mehr auf Erden, dessen Treue du darfst trauen, alsdann will er dein Treuster werden und zu deinem Besten schauen. Er weiß dein Leid und heimlich grämen, auch weiß er Zeit, dir's abzunehmen. Gib dich zufrieden. Er hört die Seufzer deiner Seelen und des Herzens stilles Klagen. Und was du keinem darfst erzählen, magst du Gott gar kühnlich sagen. Er ist nicht fern, steht in der Mitten, hört bald und gern der Armen bitten. Gib dich zufrieden. Eine Predigt in diesem Lied. Das Wort Gottes zusammengefasst, die ganze Glaubensgewissheit, den Trost, den er fand im Gotteswort. Es gibt noch viele schöne Verse, Sie müssen es einfach mal selber, auch diese Lieder sich wieder hernehmen. Ein weiteres Lied von diesem Hartmann. Karl Friedrich Hartmann, ein Prediger, der zunächst hoch erhoben wurde, an der Solitude eine Anstellung bekam am Schloss Solitude in Stuttgart. Aber der Herzog hat bald gemerkt, dieser Hartmann redet ihm nicht nach seinem Mund, sondern er hat deutlich kritisiert dieses ausschweifende Leben dieses Herzogs. Und deshalb wurde er bald versetzt, und zwar aufs Land, wo er vielleicht nicht mehr so viel Schaden anrichten konnte. Das hat den Hartmann recht gekränkt, aber dann hat er gemerkt, auch das kommt aus Gottes Hand. Er hat auch diesen Platz ausgefüllt, aber er hat auch sehr persönliches Leid wieder erfahren. Nach 6-jähriger Ehe starb schon seine Frau und ließ ihn mit 2 kleinen Kindern zurück. Und dieses Lied am Sarg seiner Frau hat er sehr erschütternd geschrieben. Ich habe das Leiden wegbeten wollen, ohne zu fragen, warum Gott es sendet und als ob es an uns nichts zu läutern gäbe. Er hat es angenommen, er hat sicher sehr gebetet um das Leben seiner Frau und hat gemerkt, Gott will auch an mir noch läutern. Und in dem Leiden ist ja das, was der Herr an uns Dinge wegnimmt, Dinge läutert für die Ewigkeit. Und dieses Lied 305 hat er gedichtet auf den Tod eines Freundes. Endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaub empfängt sein Siegel. Das ist immer das im Gesang, in unserem alten Gesangbuch. Ich lebe noch sehr in meinem alten Gesangbuch. Es kommt aber auch in anderen Liederbüchern. Suchen Sie es einfach unter dieser Überschrift. Endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaub empfängt sein Siegel als im Feuer bewährtes Gold, da der Herr durch tiefe Leiden uns hier zu den hohen Freuden jener Welt bereiten wollt. Unter Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Wie er dieses Leibes Töpfer, will er auch des künftigen Schöpfer auf dem Weg der Leiden sein. Leiden bringt empörte Glieder endlich zum Gehorsam wieder, macht sie Christus untertan, dass er die gebrochenen Kräfte zu dem Heiligungsgeschäfte sanft und still erneuern kann. Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt, ist wie eine Engelwache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Und noch der Vers 7, Leiden macht das Wort verständlich. Leiden macht in allem gründlich. Und jetzt diese Beobachtung ist wunderbar. Leiden, wer ist deiner wert? Hier heißt man dich eine Bürde. Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Jesus, lasst uns jenen Höhen heller stets hinauf uns sehen, bis die letzte Stunde schlägt, da auch uns nach treuem Ringen heim zu dir auf lichten Schwingen eine Schar der Engel trägt. Ich denke, gerade dieses Leiden macht uns vieles, was eigentlich das Herz und unser Leben so erfüllt, auf einmal unwesentlich. Dass wir merken, wo sind die wichtigen Dinge im Leben, auf was kommt es wirklich an. Ob das Fußballspiel verloren wird oder nicht, ist doch ganz egal, im Blick auf die Ewigkeit. Ob da irgendwas, ein Auto, ein Macken hat oder ob man irgendwas verliert, ist doch im Blick auf die Ewigkeit nicht wichtig. Dass wir merken, was sind die wichtigen Dinge, dass uns der Herr da das wirklich Große groß macht und das Kleine klein. Noch ein weiteres Lied von August Hermann Franke. Was von außen und von innen täglich meine Seele drückt und hält Herz, Gemüt und Sinnen unter seiner Last gebückt. In dem allem ist dein Wille, Gott, der aller Unruh wehrt und mein Herz hält in der Stille, bis es deine Hilfe erfährt. Auf dich harr ich, wenn das Leiden nicht so bald zum Ende eilt. Dich und mich kann's nimmer scheiden, wenn's gleich noch so lang verweilt. Und auch diesmal gläubig hoffen hab ich nur allein von dir. Durch dich steht mein Herz dir offen, dass du solches schaffst in mir. Bei dir ist mein Heil und Ehre, meine starke Zuversicht. Willst du, dass die Not sich mehre, weiß ich doch, du lässt mich nicht. Meint der Feind, mich zu erreichen und zu werfen unter sich, will ich auf den Felsen weichen. Der wirft alles unter mich. Und eins der schönsten Lieder im Leiden, die ich selber mal erlebt habe, hat mich eine Frau gelehrt, die ganz, ganz schwer krank war. Sie hatte so Schmerzen von Gicht und allen möglichen Leiden, dass sie im Bett kaum mehr ihre Bettdecke hochziehen konnte selber. Sie war von Schmerzen ganz eingehüllt. Und wenn man sie besucht hat, kam nie ein Wort der Klage über ihre Lippen. Und ich fragte sie mal, wie schaffen Sie das? Kein Jammern und Monate, Jahre, dieses Leiden. Und sie sagte, wissen Sie, ich danke mich durch den Tag. Ich habe so viel Grund, Gott zu danken. Der Sonnenstrahl, der auf meine Bettdecke fällt. Ein Vogelgezwitscher draußen. Ein Besuch, der mich erfreut, der mir ein Wort Gottes mitbringt. Und die Gewissheit, der Herr sorgt für mich. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Wie könnte ich jammern und klagen? Ich danke mich durch den Tag. Es war mir eine ganz große Predigt, wie ich als gesunder Mensch dieses Krankenbett verlassen habe. Und sie hat ihre Erfahrungen im Krankenbett anderen Schwerkranken diktieren lassen. Erfahrungen von der Güte Gottes, von der Treue Gottes, von seiner Hilfe, von seinem Trost. Und hat viele Kranke, die auch sicher nicht mal so schwer krank waren wie sie, damit gestärkt und aufgerichtet. Lieder im Leiden.
Das ist unsere Armut, die ganz eng mit unserem westlichen Lebensstil zusammenhängt, weil für uns als bibeltreue Christen leider auch Wohlstand, Gesundheit, das die wichtigste Gebetserfahrung und rundum Sorglosversicherung das Wichtigste sind. Und unser Herr hat ein anderes Ziel, er will uns vorbereiten auf die Ewigkeit. Er will uns nicht in dieser Welt sesshaft machen. Das ist ein Problem, das nur wir in den westlichen Ländern haben. Gehen Sie nach Afrika, gehen Sie nach Asien, überall ist das nicht da. Und deshalb haben wir diese Lieder verloren in unseren Gemeinden, weil wir meinen, sie bräuchten sie nicht mehr. Und ich weiß nicht, in welche Tiefen wir noch hinunter müssen, wenn wir das nicht wieder, wenigstens Sie in Ihrem Umkreis, dort wieder lebendig machen. Und das hineintragen in die Kreise. Ich lese aus 2. Korinther 4. Wir haben diesen Schatz des Christusgeheimnisses. 2. Korinther 4, Vers 7. 2. Korinther 4, Vers 7. Den Christusschatz in irdenen Gefäßen. In Gefäßen, die rissig sind, die zerbrechlich sind, das ist unser Leib, unser Leben, ein sehr brüchiges Gefäß, das merken wir. Nicht bloß die Zähne wackeln und die Gedanken können sich nicht mehr konzentrieren, das sind irdene Gefäße. Damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben von Jesus an unserem Leben offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer darin den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Hast du auch schwache Stunden? Wir genieren uns, das offen zu sagen. Wir haben heute eine Vielzahl junger Prediger mit einem Burnout, die in die Psychotherapie gehen, weil wir es in unseren Gemeinden immer behandeln, dass es der Normalzustand ist, dass Christen ausgebrannt sind und kraftlos. Vielleicht war es ganz toll, dass wir jetzt gerade das Fußballspiel haben. Das ist Welt. Der Stärkste siegt. Wo war denn die Stärke von Paulus? Bei den Irrlehrern. Die Irrlehrern haben geprotzt. Wir können alles. Wir sind so toll. Blenden, schön. Mit Pomadenfrisur. Die sagen immer, Paulus ist alles ärmlich. Paulus war mickrig. Seine Erscheinung war ärmlich. Aber die Kraft lag im Wort, das der Geist Gottes bevollmächtigt hat. Paulus hatte eine ärmliche Erscheinung. Er war körperlich so angeschlagen, um das noch einmal mit den Worten des Paulus zu sagen. Einen Pfahl im Fleisch, nicht einen Spreisel unterm Nagel. Ein Pfahl im Fleisch, das tut weh. Dreimal hat er gebetet, dann hat er aufgehört. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Und das haben wir heute auch in den westlichen Ländern vergessen. In den verfolgten Kirchen weiß man das, und darum wächst Gemeinde. Nichts wirkt so stark im Sozialismus Chinas, in Nordkorea oder in Kuba, als dieses schlichte Zeugnis schwacher Christen, die an die Wand gedrückt sind, die gar nichts Machtvolles mehr vorspielen können. Und ich möchte auch noch einmal sagen, wir tun falsch daran, wenn wir unseren jungen Leuten immer meinen, wir müssen ihnen Sportler vorführen, die strahlen vor Körperkraften, die dann sagen, ich glaube auch an Jesus und Jesus ist der Beste und einen tollen, erfolgreichen Mann. Lassen Sie einen alten, kranken Menschen zu jungen Leuten sprechen. Gehen Sie mit den jungen Leuten an die Sterbebetten und dann erleben Sie, wie unsere Leute gepackt sind vom Jesuszeugnis dieser schwachen Menschen. Weil dort Jesus am meisten Raum hat, sich zu verwirklichen. Und wir sind auf einem totalen Irrweg. Wenn wir heute meinen, wir müssen die Größe des Evangeliums darstellen, an weltlicher Macht. Die Schleierhalle in Stuttgart war gefüllt mit 10.000 Menschen. Als damals, es war 2 Jahre her, ein Evangelist aus Haifa, dieses schreckliche Evangelium, das in der ganzen Welt verbreitet, während Jesus glaubt hat, nie Geldprobleme, verkündete. Und Tausende von Menschen aufgerufen hat, schick mir zuerst deine 1.000 Euro, dann wirst du erleben, dann stimmt das bei dir. Solche Dinge, die im Evangelium nirgendwo begründet sind. Nicht einmal die Zusage der Heilung. Und dass das bei uns so eine Rolle spielt mit der Heilung, ist ja nur die Verkehrung. Warum hat es beim Paulus nicht die Rolle gespielt? Lass dir genug sein an meiner Gnade, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Und wie viele kranke Menschen haben das erlebt? Unser Ludwig Hofacker, der unser Württemberger Land gesägt hat, Jean Calvin, der große Reformator, und da können wir sie alle aufzählen, die geschlagenen Leute, die die schweren Leiden erlebt haben. Bei Paulus, 2. Korinther, im 1. Kapitel erzählt er, dass er in Asien verzagt war, über die Maßen, dass er meinte, er müsse sterben. Das geschah, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns, sondern auf den Gott setzen, der Tote lebendig macht. Kennen Sie den Elia? Der Mann vor dem Ahab, der stand vor Ahab und fürchtete nichts. Aber als die Isabel ihre Politik weitertrieb, selbst nach dem Gottesurlaub auf dem Karmel, knickt er ein wie ein Taschenmesser und liegt unter dem Busch in der Wüste und sagt, ich will sterben. Es gibt bei gläubigen Christen. Und die schönsten Erweckungslieder sind von Leuten gedichtet, die am Leben verzweifelt sind. Das Lied, es ist ein Born draus heiliges Blut, hat ein Mann gedichtet, der mehrere Selbstmordversuche gemacht hat in der Depression. und hat die Rettung seines Lebens nur gefunden im Blut von Jesus. Das hält mich, dass Jesus mich trägt. Ganz wunderbar, das ist diese Gruppe um John Juden gewesen, wenn Sie das Buch von Wilberforce lesen, das es mittags erst noch geschrieben hat. Ganz wunderbar, was dort geschehen ist unter John Juden, dem bekehrten Mann, der da so viel gegen die Sklaverei dann unternommen hat. Ganz wunderbar, was Jesu Gnade aus dem Leben zerbrochener Menschen gemacht hat. Immer. Und der Petrus wurde uns nicht groß als der Held mit der starken Faust. Er wurde immer groß als der, der Jesus verleugnet hat. Denn Jesus war, hast du mich lieb? Hast du Jesus lieb? Das Größte in deinem Leben. Das macht dich stark und unüberwindend. Das ist der Normalfall. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir haben keine Angst mehr. Weil Jesus uns den Frieden gibt. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Und dieses Geheimnis können Sie gar nicht erklären mit Ihrer Vernunft. Das ist das Geheimnis des Heiligen Geistes, dass das Kreuz, dieses schreckliche Bild, wie Jesus die ganze Last der Sünde der Welt an seinem Leib aushält, das schreckliche Gericht Gottes, unheimlich, wie alles sich aufbäumt, der Spott der Menschen. Und er siegt, wunderbar, wie Jesus diese Welt überwindet. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen, wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wenn Sie das erleben, wie ich es erlebt habe bei einer Evangelisation, die ich neulich in Gummersbach halten durfte, in einer Gemeinde der russischen Aussiedler, das ist schon bewegend, wenn diese Leute kommen und erzählen, was sie erlebt haben in Sibirien, in der schrecklichsten Verlassenheit. Das ist für uns fremd, aber ich sage nochmal, das Geheimnis, nur die verfolgte Gemeinde wächst. Der Samen, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Dass es heute in Kuba war und dass es in Usbekistan war und in China und in Nordkorea und überall. Weil Christus erst recht sich verherrlichen kann. Und darum ist das so wunderbar, auch wenn Sie Ihre Zeugnisse weitergeben, was Sie erlebt haben in großer Schwachheit, in Krankenzeiten. Wir sollten vorsichtig sein, immer bloß die Siegesberichte zu publizieren. Das größte Echo hat in meiner Gemeinde einmal das Zeugnis gab im Gottesdienst ein Malermeister, der erzählt hat, wie er alkoholabhängig war, wie er eine Kur machte und wie er jetzt jeden Tropfen Alkohol fürchten muss, aber er dankbar ist, dass er so weit kam. Ich wurde dauernd angerufen, haben Sie mir die Telefonnummer von diesem Mann? Ich sage, wer sind Sie? Ich will Ihnen meinen Namen nicht sagen, ich schäme mich, aber ich will den Namen haben von dem Mann, der erzählt, wie der Herr Jesus in seiner Schwachheit gesiegt hat. Das Geheimnis, das größte Zeugnis, nicht die großen Erfolgsberichte unserer Wundertaten, die oft auch noch frisiert sind. Und selbst nach der größten Krankenheilung wissen Sie, dass Sie nicht wissen, ob übermorgen die Krankheit wiederkommt. Wir sind sterbliche Leute. Hat doch niemand garantiert. Dann kommt die nächste Krankheit. Ist doch nur auf kurze Zeit. Und das tut der Herr in Massenweise, haben wir selber erlebt. Wir tragen das Sterben Jesu in unserem Leib, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem Leib. Und das ist alles so wunderbar, als Paulus sagt, das geschieht für euch. Und der Paulus sagt, ich trage gern die Schwachheit meines Lebens. Und er redet ganz offen davon. Ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwäche. Das mit dem Rühmen ist bei den Christen ganz schlimm. Ich kann es heute nicht mehr hören. Wenn in Idea wieder drinsteht, dass einer sagt, aber ich habe 4000 Predigthörer. Der Herr will keinen Ruhm haben. Er zerschlägt die Hochmütigen, auch im geistlichen Sinn. Es geht nie gut. Und es sind viel zu viele Christen immer wieder gefallen. Aber er hebt den Niedrigen. Und das ist das wunderbare Geheimnis, der schlichte Jesus-Jünger, der seine Hausbesuche macht und seine Zeugnisse von Jesus geehrt wird. Für mich war die schlimmste Katastrophe, die ich je in der Missionsgeschichte gehört habe, eine Geschichte, die ich schon in jungen Jahren als junger Schüler einst gelesen habe, als die Auka-Missionare ermordet wurden. Das ist eine bewegende Geschichte, wie die sagten, junge sportliche Amerikaner, die damals vorstoßen wollten zu diesen Aukas und dann vielleicht durch ein Missverständnis umgebracht wurden. Das Auka, der Tod der Auka-Missionare, war der größte Durchbruch, der größte Jesus-Sieg in der Mission. Im ersten Jahr haben sich 3000 junge Leute in den Missionsdienst gemeldet, die in Lücke treten wollen. Und heute noch 50 Jahre später oder 60 Jahre später melden sich bei uns immer noch junge Leute, sagen, die Geschichte der Auka-Missionare hat mich bewegt, heute mein Leben für Jesus zur Verfügung zu stellen. Gerade der Tod dieser Leute, ist ja interessant. Wenn da am stärksten der Sieg von Jesus zum Zuge kommt, Und das ist wunderbar, wie Paulus sagt, wichtig ist ihm nur, dass die Kraft von Christus in seinem inneren Leben siegt. Und das ist so wichtig, dass wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Und dass die Kraft von Christus unser Herz verändern kann, dass wir von ihm erfüllt sind. Wir sehen auf, nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Ganz ähnlich sagt es Paulus im Philipperbrief, kommt ganz oft vor in seinen Briefen. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Was, Paulus, du bist noch nicht ein vollkommener Christ. Manche sagen, seit meiner Bekehrung habe ich nicht mehr gesündigt. Denke ich, von wegen. Paulus sagt, wollen habe ich wohl, aber vollbringen schaffe ich nicht. Aber ich klammere mich an Christus, damit die Kraft von Christus in meinem Leben offenbar werde. Und das ist auch so wichtig, wenn wir das anderen sagen, bis in unsere Todesstunde hinein haben wir mit den Versuchungen des Teufels zu kämpfen. Wir wissen, wie oft in alten Christen oft noch die Sünde da ist. Denken an alten, bewährten Christen, und da sagten die Kinder so schwer bei dem Vater, welcher Schmutz noch aus seinem Mund kommt. Wir wussten gar nicht, dass das im Kopf unseres Vaters drin ist. Wir brauchen das Blut von Jesus zur Reinigung. Und das ist unser Ruhm, Herr, mach vollende uns und mach uns neu durch dein Blut. Aber das ist so herrlich, dass er sagt, das ist keine Schande, sondern dass Jesus in unserem Leben ganz wunderbar wirken will. Und er hat diesen kostbaren Schatz seines Evangeliums in schwache Menschen hineingegeben, in ganz schwache Menschen, zerbrechliche Gefäße, damit sie mit ihrem zerbrechlichen Leben diese herrliche Botschaft weitertragen. Paulus, der allergrößte Missionar aller Zeiten, durfte in der kurzen Zeit, wo er überhaupt nur wirken konnte, das Evangelium durch das ganze Römerreich tragen. Es ist unglaublich, welche eine Frucht er hinterlassen hat und wie viele andere das waren. Wir haben von Hiller schon gesprochen, der nicht einmal unter vier Augen mehr sprechen konnte. Ach, da müssen wir einreden, ein Rechzen war seiner Stimme. Und dann wurden es die Lieder, die unsäglich viele Leute aufgerichtet und getröstet haben. Denken Sie an das Lied, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Und das ist so wichtig, weil bei uns in den westlichen Ländern, das hängt mit unserem Wohlstand zusammen, das Leidensthema verdrängt wird. Wir reden nicht mehr darüber, dabei spricht die Bibel dauernd davon, vom Leiden, dass wir durch viel Trübsale ins Reich Gottes hineingehen. In jeder Gemeinde sind so viele Leidende. Und das ist das Bewährungsfeld für uns. Und dass wir das wieder entdecken, dieses Leiden ist ein Segen. Dieses Lied, das meine Frau vorhin erwähnt hat, ist ja das einzige Leidenslied, das überhaupt im Gesangbuch stand. Ein richtiges ein Lied, das das Leiden biblisch erklärt, von Karl Friedrich Hartmann, der übrigens auch sein Pfarramt noch verloren hat, im Protest gegen den Herzog Karl Eugen, der das Ludwigsburger Schloss, das größte Barockschloss Europas mit 452 Zimmern, auch bauen ließ und bewohnte, gegen diese Pracht dieses Herzogs gekämpft hat und mit dem schlichten Evangelium und gemerkt hat, ich bin ein Zeuge Jesu. Bischof Dietz-Felbing in München hat nach einem schweren Herzinfarkt gesagt, einzige Trost war dieses Lied. In einem Büchlein, so der Herr will und wir leben. Und das sind Erfahrungen, die ganz große Leute plötzlich machen. Das Leiden hat einen Sinn, jetzt will Jesus an mir arbeiten. Und das erleben sie ja, wenn sie plötzlich hören, warum ist ein Mensch so schwer geführt? Da wird der Fuß amputiert, das Bein amputiert oder er hat eine schwere, unheilbare Krankheit. Dass sie sagen, jetzt ist Jesus da und jetzt wollen wir auf ihn merken und nicht nach dem heidnischen Gedanken gucken, wie wir möglichst viel von den Gütern dieser Welt haben, sondern jetzt soll es ein Segen werden. Sie wissen, wie auch selbst ein Begräbnis ein Segen werden kann, wo Gott ganz besonders zu uns redet. Nicht, weil das Sterben wichtig ist, sondern weil Jesus etwas Neues macht, schon der Anfang des neuen Lebens. Und das ist so interessant, durch die vielen Begegnungen, die wir auch mit den afrikanischen und mit den asiatischen Christen hatten, ein völlig normaler Gedanke, der bei ihnen drin ist. Und auch bei den Begräbnissen, da holen sie die Trompeten vor und dann wird gejubelt und die Osterlieder werden gesungen, die Hoffnung ist da. Wir haben eine unendlich große Zuversicht. Und das müssen wir immer wieder sagen, weil Jesus sich verpfändet hat, dass er uns seinen Segen gibt. Und die Begegnung mit Christus ist viel, viel größer als alles, was er uns nehmen kann. Viel, viel größer als alles, was er uns nehmen kann. Hast du das vom Tobias Beck noch? Oder? Hast du bei dir nicht drin? Der große Bibeltheologe Johann Tobias Beck hat seine Frau und zwei Kinder verloren. Ganz wunderbarer Mann gewesen, hat einen Lehrstuhl gehabt in Basel, ein ganz berühmter Mann, jetzt über 200 Jahre, ganz große Prägung für unser Land, der die Bibel in ihrer ganzen Fülle betont, ganz selten Theologen das gegeben war. Aber über diesem Schmerz war er sehr schwer getroffen. Und als ein Freund von ihm seine Frau verloren hat, hat er gesagt, er hätte die Erfahrung gemacht. Der Trost des Wortes Gottes war so groß in dieser Trauerzeit, dass wenn er seine Lieben wiederhaben könnte und er dafür den Trost hergeben müsste, den er in der Trauerzeit empfangen hat, er nicht wüsste, was er wählen sollte. So groß hat Gott in seinem Wort zu ihm gesprochen. Wir haben das in diesem Buch drin, mit Freuden ernten, Johann Tobias Beck. Das ist ausführlich, wenn man das liest. Und wenn ein Mensch so das sagt, dann ist man erstaunt. Das ist das Allergrößte. Der größte Schatz in deinem Leben ist Christus. Und das ist das Allergrößte in der Ewigkeit, dass wir Christus haben. Und dass das schon in dieser Welt da ist, habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Gerade Paul Gerhard hat das ja so meisterhaft verstanden. Uns diese Glaubensfreude zu schildern und uns das groß zu machen, dass wir das haben. Und das müssen wir verkünden. Und darum ist das wichtig, dass wir mit unseren Schwächen und mit unseren Nöten ganz wunderbar umgehen und jetzt auch diesen Dienst tun. Neulich traf ich einen Mann, der sehr bekümmert war, weil seine schon erwachsene Tochter einen sehr schweren Befund hatte, auch einer unheilbaren Krankheit, einer ganz besonders schwierigen Art. Und dann erzählte er und sagte, aber es war ganz merkwürdig. In diesen Tagen, wo wir diese Nachricht erhielten, endgültig, dass das so ist mit unserer Tochter, dass sie seine Krankheit der Lähmung gewesen, da waren die Losungen so wunderbar. So schöne Losungen standen noch nie im Losungsbüchlein. Sagen Sie, waren die Losungen anders oder hat er sie anders gelesen? Hat er sie anders gehört durch die Kraft des Geistes Gottes? Und das dürfen wir immer wieder wissen, dass der Herr diesen herrlichen Beistand gibt, denn dass im Leiden die Herrlichkeit ganz wunderbar erstrahlt. Wenn der äußere Mensch verfällt, wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und dass Christus das will, in unserem vergänglichen Leben sich groß und wunderbar darzustellen, das ist herrlich. Es ist in unserem Gesangbuch sogar so schön, dass immer wieder auch die Lieder, das wissen Sie, in den Schlussversen übergehen, in die Ewigkeitsfreude, in die auch in die Not des Sterbens, in den Pfingstliedern ist es ganz wunderbar im Gesangbuch. Wenn wir endlich sollen sterben, unser Leben in den Rachen des Todes werfen, dass die Herrlichkeit von Christus auf einmal aufleuchtet. Wir leben in einer Welt des Leidens. Der Normalzustand dieser Welt ist Leiden. Leben ist Leiden. Schon die Babys leiden. Waren gestern bei unseren Urenkeln, die in der Nähe wohnen. Und die kleinen Kinder in der Angst, wie sie aufwachsen, Angst, die Eltern gehen weg und die Krankheitsnöte, die man bei den Kindern durchkämpft. Das ist alles unser Leben. Meine Frau war als junges Kind schon dreimal dem Tode übergeben, von den Ärzten aufgegeben. Das ist ein Leben voller Leiden. Und das ist ganz wunderbar, dass wir die Herrlichkeit des Herrn erfahren, auch in Wunden, natürlich in Wunden. Es ist doch ein begrenztes Leben. Es ist nur ein Vorgeschmack, eine Vorbereitung auf die Herrlichkeit. Und wir, die wir jetzt alt sind, viele von Ihnen haben noch ganz junge Hüpfer unter uns heute hier. Aber dass wir so dran denken, wir wollen uns zubereiten lassen und dass dieses Neue in uns Gestalt gewinnt. Wie dieser Mann, von dem ich neulich hörte, der Arzt sagte, ich habe eine schlechte Nachricht, nachdem er den Befund analysiert und sagt, Sie leben nicht mehr lange. Da sagt er, das ist eine gute Nachricht. Ich weiß doch, wohin ich gehe. Dass wir so sehr natürlich nehmen und wissen, wir sind in der Hand von Jesus geborgen. Und ich darf es Ihnen noch einmal sagen, das Gesangbuch ist das schönste Erbauungsbuch. Nehmen Sie Ihre alten Gesangbücher wieder zur Hand. Kostbare Liederschatz von Albert Knapp, der hat 3000 ausgewählte Lieder. Nehmen Sie das alte Philadelphia-Buch oder freikirchliche Gesangbücher, wo Sie wollen, dann streichen sich die Lieder an, auch im Herrnhuter. Gesangbuch der Brüdergemeinde findet man wunderbare Verse. Bei Zinzendorf findet man die schönen Verse der Überwindung des Leidens. Aber selbst in dem Missionslied, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, Preiswerk, und dann der Graf Zaremba, der polnische Graf von Petersburg, der ein Missionar im Kaukasus wurde, wohlan so führ uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Wir wollen teilhaben am Reich Gottes, aber ich kann am Reich Gottes nicht anders teilhaben, als an seinem Leiden teilzuhaben. Und deshalb, jetzt brauchen Sie keine Sorge haben, ich habe gar kein Leiden. Ich muss mir keine Tabletten nehmen, Gottes Güte, das ist ein Wunder, kann man nur danken. Aber umso mehr will ich teilhaben am Leiden der anderen und will die mittragen, der leidenden Christen. Und das ist das Allerschönste. Und ich sage, jeder Krankenbesuch, den Sie bei gläubigen Christen machen, ist für Sie der größte Segen. Also ich sage meiner Frau, oh, wenn mir jetzt reicht am Sonntag, sind wir zwei Predigten und nicht so. Meine Frau sagt, du, wir gehen noch da vorbei und dann machen wir noch einen Besuch. Wir Männer sind ja Bruttler, aber meine Frau, ich folge dann doch und dann gehen wir. Wir gehen jedes Mal gesegnet weg. Und wenn es das ärgste Jammerbild ist, das größte, wenn wir dann das sagen, Liedvers oder singen, Jesu, geh voran oder was wir tun und dann auf einmal erleben, wie ein Mensch zu leuchten anfängt und wie er mitredet und was da geschieht. Und das ist das Allergrößte, wenn wir in dieser Welt, in dieser trostlosen Welt, die Hoffnung von Jesus weitergeben. Und Größeres gibt es ja gar nicht mehr. Die Welt überwinden mit ihren ganzen Schrecken. Und das ist ja auch im Tod dann so herrlich, dass wir diesen Dienst wieder tun und sagen, wir wollen dort dabei bleiben, wenn einer von dieser Welt Abschied nimmt. Und dann die schönen, großen Predigt, Gottesworte, die Gottesbibelworte, wollen wir sagen. Und die schönen Liedverse. Philipp Spitta, der auch diese herrliche Bekehrung gehabt hat bei August Tulluk, von dem wir schon sprachen, dem Theologen, der von der Höllenfahrt der Selbsterkenntnis war, der Sünde unseres Lebens, wo man erst die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis haben kann. Der große Theologe in Halle, der hat bei Philipp Spitta dann das schöne Lied geweckt. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienst zu sein. Das sind drei Verse, sind alle im Grund, die passen auf den Friedhof zur Beerdigung. Die dann schließen, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Hoffnungslieder. Das Leiden überwinden, das Leiden ist nicht das Thema, sondern die Herrlichkeit, die Jesus heute schon schaffen will. Und das ist so groß, so wunderbar groß. Die Mutter des baltischen Märtyrers Drogot Hahn. Mutter, Lalla Hahn. Ihr Mann war Evangelist und Pastor der baltischen Kirche. Sie hat ein furchtbar schweres Leiden gehabt, die meiste Zeit ihres Lebens im Rollstuhl. Da kam ein Mann auf der Straße, traf den Pastor und sagt, Herr Pastor, ich habe einen kurzen Besuch bei Ihrer Frau gemacht, wir konnten nicht viel reden. Aber diese wenigen Minuten mit Ihrer Frau, mit dieser todkranken Frau, waren mehr als 100 Predigten von Ihnen. Und es war ein gesegneter Prediger. Da wissen wir, was Leidensüberwindung ist, ein allergrößtes Zeugnis. Wir wollen es uns für uns selber vornehmen, wenn der Herr Leiden für uns bereit hat, dass wir unseren Kindern und Verwandten das auch möglichst sagen können, dass das viel, viel Größeres, was wir empfangen und dass die Worte von Jesus wahr sind und dass wir uns auf sie verlassen können. Und gerade die Lieder, die wir haben, und Sie werden noch ganz viele entdecken, im Reichsliederbuch, von den Erweckungsliedern, aber auch von den Gesangbuchliedern, die uns diesen Trost geben. Und ich möchte einfach, dass in Ihren Gemeinden Sie wieder einige davon die Augen öffnen können und sagen, du darfst den Schatz nicht verlieren. Denn wenn wir diesen Schatz verlieren, sind wir unendlich arm. Und wir können dann nicht mehr den großen Trost weitergeben. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, ganz herzlichen Dank, dass du uns auch diesen Schatz gibst. Diese Beispiele von Menschen, die Zeugen des Glaubens, die uns das vorgelebt haben und dieses Erbe hinterlassen haben. Und wir sind so froh, dass keine Not und kein Leiden uns von dir trennen kann. Und dass wir Sieger sein dürfen in so viel Schwerem, das um uns da ist. Und darum bitten wir dich auch einzuüben, wollen das auch akzeptieren, die Schwäche, die Belastungen, die du uns auflegst. Sie sind ja nicht schwer, sie kommen aus deiner lieben Hand. Und dürfen sie nützen und umfunktionieren zum Lobpreis für dich. So wie es die Zeugen des Glaubens, auch die Apostel und Propheten getan haben, mit den schweren Wegen, die sie gegangen sind, ja, wie du selbst mit deinem Kreuzesweg den herrlichsten Ostersieg daraus gemacht hast. Herr, wir freuen uns, Es ist noch eine kurze Zeit, bis wir dich schauen in der Herrlichkeit. Und wir wollen uns darauf freuen und sehnen uns danach. Wir wollen treu sein in diesen Jahren, die du uns noch hier lässt und die wir noch Aufgaben haben. Aber wir wollen uns nicht niederdrücken lassen von den schweren Dingen, sondern unser Lob soll nie verstummen und der Dank an dich. Amen.